tatsächlich ist schon so, dass die Wölfe in Sachen Familienleben eine ganze Menge mehr drauf haben als hier. Dagegen gibt es Wildbiologen, die beobachtet haben, wie so eine Wolfsfamilie zieht. Ja, und die älteren, nicht mehr ganz so fitten Tiere, die laufen immer in der Mitte. Mhm. Ja, die jungen und starken Tiere sind vorne und hinten, damit sie ihre Alten, die halt eben mit ihrer Erfahrung für die Familie sehr wichtig sind, schützen können gegen irgendwelche Angriffe, die von rechts oder links kommen. Ne? Das sollten wir uns dann irgendwie so für Weihnachten vornehmen. Ne?
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald.
Dann würde ich mal sagen, wir legen los und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur letzten Wolfspodcast-Folge in diesem Jahr. Ihr Lieben, ihr wisst, die Feiertage zum Ende des Jahres werfen ihre Schatten voraus. Es ist die hohe Zeit der Familientreffen. Umfragen zufolge gerät immerhin fast ein Viertel der Menschen an Weihnachten in Streit. Auslöser sind oft politische Themen, verbunden, ihr wisst schon, ne, mit Alkoholkonsum. Und in vielen Familien und Freundeskreisen wird vielleicht in diesem Jahr ein Thema hinzukommen, das Thema Wolf. Und damit ihr nicht in diese Falle tappt, machen wir heute für euch diese Folge. Und ich begrüße sehr herzlich den rheinland-pfälzischen Weidetierhalter Hanno Pilatz. Der Pferde-, Muli- und Eselhalter war zuletzt in Folge 72 zu Gast. Und heute ist er wieder am Start. Hallo und herzlich willkommen, Hanno.
Liebe Sabine, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
In welcher Stimmung bist du heute? Wir haben immerhin den vierten Advent. Andere Leute sitzen jetzt beim Weihnachtsbrunch oder Vorweihnachtsbrunch. Du und ich, wir sitzen im Studio. Bist du in Weihnachtsstimmung?
Ach, weißt du, ich gehe gleich meine Tiere füttern. Die müssen jetzt ein bisschen warten, wenn der Wolfs-Podcast. Aber sonst alles easy. Wir sind am zweiten Weihnachtstag bei der Familie, treffen uns in der Familie und wir haben ja Weihnachten. Ich finde, wir sollten in dieser Folge auch ein ganz wichtiges Thema ansprechen, von Wölfen lernen. Und wenn jemand weiß, wie bedeutend Familie ist, dann sind es die Wölfe.
Und die kriegen das irgendwie mit ihren Familienstrukturen auch immer erstaunlich gut hin, finde ich, ne?
Ich habe noch keinen Wolfsrudel gesehen, was seine alten Eltern ins Altersheim abschiebt.
Das stimmt natürlich auch. Welche Erfahrung hast du denn mit so Feiertagen wie Weihnachten und Familientreffen und schwierigen Themen und vielleicht dem ein oder anderen Glas Rotwein?
Also ich bin in der glücklichen Lage, eine Familie zu haben, die zum Beispiel zum Thema Wolf mit mir weitestgehend einer Meinung ist. Bei meinem Schwiegervater bin ich mir nicht ganz sicher, aber der ist altersweise und altersmilde geworden. Also bei uns läuft das eigentlich ganz gut. Aber die Familienstreitereien, also wir leben hier sehr einsam auf so einem alten Fachwerkhof am Rande des Dorfes. Aber die Familienkonflikte kann man selbst bei uns gelegentlich schon mal hören, also so aus der Nachbarschaft. Es ist einfach so, jeder hat hohe Erwartungen und die werden dann leider irgendwie großteils nicht erfüllt.
Ja.
Und das ist ein Thema, das können die Wölfe besser.
Das können die wirklich besser. Also auf jeden Fall werden wir in dieser Folge dafür sorgen, dass wir euch fit machen für die kommenden Challenges unterm Weihnachtsbaum. Wir geben euch also operfeste Antworten auf die geläufigsten Irrtümer in Sachen Wolf und räumen mit Jägerlatein und Fake News auf. Und hier sind so ein paar der Themen, die wir heute bearbeiten wollen. Es geht um die Herdenschutzzäune, es geht um Schäfereien in der Krise, um Wölfe und Kinder, die angeblich größte Wolfsdichte der Welt, Wölfe im Jagdrecht, Wölfe und Wild und die Frage, wie finden die Deutschen eigentlich die Wölfe so allgemein? Und da müssen wir beginnen mit einer Umfrage, die im Sommer schon mal rausgekommen ist, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt aber auf jeden Fall wieder am Vortag der Kabinettsabstimmung, als es um das Bundesjagdgesetz ging. Und da hat der DJV diese Umfrage noch mal rausgezogen und ganz groß verbreitet. Und zwar geht es darum, dass die Mehrheit der Deutschen eine Bejagung der Wölfe will. So, und das glauben jetzt natürlich auch ganz viele Leute, weil immerhin, das sagt ja der Jagdverband, ne?
Das ist von CIVEY gemacht worden.
Genau.
Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es da in Hamburg ein Urteil, ein Gerichtsurteil, welches feststellte, dass CIVEY, naja, an der Repräsentativität seiner Umfragen ziemlich schraubt. Also das sind Leihmäuler, sage ich jetzt mal.
Also CIVEY macht die Umfragen ja im Internet und da kann jeder freiwillig mitmachen und das klingt ja erstmal gut, ist aber genau das Problem, denn es werden nicht zufällig Menschen aus ganz Deutschland nach bestimmten Kriterien ausgesucht, sondern es antworten vor allem diejenigen, die gerade online sind und sich für das Thema interessieren. Und das ist ja gerade die Schieflage, die dadurch entsteht, ne? Weil einige Gruppen häufiger teilnehmen und andere fast gar nicht vorkommen. Zwar versucht CIVEY, das müssen wir der Ordnung halber sagen, diese Schieflagen später mit komplizierten Gewichtungen auszugleichen, aber Aber wie genau das passiert, das ist nicht transparent und mehrere Wahlforschungsexperten sagen, dass wichtige wissenschaftliche Standards dabei nicht eingehalten werden. Deshalb sollte man CVEY-Zahlen eher als grobe Stimmungsbilder verstehen und nicht als wirklich repräsentativen Umfragen für die gesamte Bevölkerung. Aber genauso will der Jagdverband uns das ja verkaufen. Das ist ein absolutes No-Go, ja?
Also ich bin der festen Überzeugung, die Mehrheit der Deutschen sind definitiv für den Schutz des Wolfes. Das ist in diversen Studien seriöser Art nachgewiesen worden. Der NABU hat da mal was in Auftrag gegeben. Und die haben nicht sie beauftragt, sondern jemand anders, der wissenschaftlich arbeitet. Guck mal, ich habe vor vielen, vielen Jahrzehnten mal BWL studiert und dazu gehört auch das Fach Statistik. Mhm. Wenn du mal 2 Semester Statistik studiert hast, dann glaubst du nur noch der Statistik, die du selber manipuliert hast.
Richtig. Ne? Das war eine Forsa-Umfrage vom NABU und die ist aus dem März 24 mit 2451 Befragten. Und da kam dann ja ganz deutlich hervor, dass die Mehrheit der Deutschen pro Wolf ist und dass die das durchaus auch ein bisschen differenzierter sehen als das in dieser etwas flachen Umfrage vom DJV, ne? Weil ich habe da ja auch hingeschrieben, weil wir haben natürlich gesagt, irgendwie um diese Umfrage wirklich bewerten zu können, brauchen wir Daten. Und da habe ich denen geschrieben und habe sie darum gebeten, dass sie mir den vollständigen Datensatz mal als Grundlage schicken für so eine sachliche Diskussion, die wir ja jetzt hier führen wollen.
Lass mich raten, hast du nicht bekommen, ne?
Das ist noch nicht mal eine Antwort, noch nicht mal, nein, machen wir nicht, sondern die haben einfach mal eiskalt gar nicht reagiert. Also sprich, es ist wirklich ein Meinungsmachungstool für die, so eine Umfrage in Auftrag gegeben. Ich bekomme, was ich in Auftrag gebe und das möglichst plakativ. Die Folge ist natürlich, dass viele das glauben, ne, dass die Deutschen, da kann wirklich eine Strömung entstehen draus, glaube ich.
Also ich finde, wir haben diese Meinungsmache vom DJV jetzt hinreichend zerpflückt. Nächstes Thema.
Ja, wir kommen gleich zum nächsten Thema, aber ich möchte noch einen kleinen Fun-Fact hinzufügen, denn es gab schon eine Umfrage im letzten Jahr zu diesem Thema und zwar von der Bild-Zeitung und die haben das Meinungsforschungsinstitut INSA beauftragt und da gab eine ähnliche Fragestellung, dass eine relative Mehrheit der Deutschen gegen eine Lockerung des Wolfsschutzes ist und damit gegen eine generelle Bejagung. So, und das lassen wir jetzt einfach mal sacken, ne? Da haben wir so zwei Umfragen. Beide sagen genau das Gegenteil. Und wir müssen einfach mal in Richtung Deutschen Jagdverband sagen, Leute, bitte werdet sachlicher, öffnet euch Wissenschaft und Fakten. So etwas ist unfair den Menschen im Land gegenüber, denn ich nenne es mal ganz einfach Verarsche. So.
Sabine, mir ist eine Sache sehr wichtig. Wir sprechen vom Deutschen Jagdverband. Das ist der, ja, das sind die Lobbyleute der Trophäen- und Gesellschaftsjäger. Und man sollte nicht den Fehler begehen, da sämtliche Jäger drunter zu subsumieren. Schau mal, ich lebe hier in der Eifel sehr ländlich. Ich habe Freunde und Nachbarn, die gehen zur Jagd. Die genießen meinen uneingeschränkten Respekt, weil ich weiß, die gehen mit Natur ganz anders um, als ein Helmut Dammann-Tamke sich das vorstellt. Und die sind aber im Wald. Die sind nicht in irgendwelchen Büros und machen Lobbyarbeit. Also man muss da vorsichtig sein. Wir haben tatsächlich, ich nenne die Trophäen- und Gesellschaftsjäger, die haben sie ihre eigene Welt geschaffen. Die sind in ihrem eigenen Takatuka-Land. Und wieder, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Mhm. Ich habe jetzt gerade Kopfkino und sehe Helmut Dammann-Tamke in Pippi Langstrumpf-Ringelstuhl.
Oh Gott, entschuldige. Mach die Bilder weg.
Ja, muss sie jetzt sein, das ist Galgenhumor. Ja. Vor dem Hintergrund dessen, was im Bundeskabinett passiert ist, ist ein schlichter Galgenhumor. Aber wir sollten unter gar keinen Umständen die Jäger über einen Kamm scheren. Wir haben viele Verbündete unter den Jägern.
Ja, aber wir müssen auch ganz deutlich sagen, ich habe die Jäger ja im letzten halben Jahr auch sehr in Schutz genommen und das ist auch wichtig, das zu tun, das sehr differenziert zu betrachten. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, Tonangeben sind halt die, die hier gerade so viel Scheiße bauen. Und da muss man eben halt dann auch mal die anderen in die Verantwortung nehmen und sagen, warum wehrt ihr euch nicht dagegen? Das sind die Jagdverbände, die vertreten euch. Da müsst ihr doch mal die Stimme erheben, ihr müsst aus der Deckung kommen und ihr müsst euch mal dazu äußern und sagen, das ist nicht okay, was hier läuft. Der Jagdverband, die Jagdverbände bundesweit kommunizieren absolut wissenschaftsignorierend momentan. Sie ignorieren gültiges Recht und sie torpedieren damit letztendlich sogar die Demokratie. Und das kann doch ein Jäger in, keine Ahnung, in Augsburg, in Leer, in, nehmen wir meinetwegen Gera oder auch in Castrop-Rauxel, nicht gutheißen, ja? Da muss man doch mal sagen, das geht nicht klar. Wir müssen die jetzt mal dazu bringen, dass sie einfach mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, denn das wird dazu führen, dass die Jägerschaft langfristig Schaden nimmt. Da bin ich überzeugt von. Die Leute, die merken doch, die merken das doch. Aber ich bin natürlich grundsätzlich trotzdem der Meinung, dass wir auch immer noch die ansprechen müssen. Du hast voll recht. Nicht jeder ist so. Und die Jäger in meinem Umfeld sind alle nicht so, ne? Und die sind natürlich auch alle auf der guten Seite. Und gerade es wird jetzt auch an Weihnachten bei uns selbst erlegtes Wild geben auf unserer Familientafel, wo ich natürlich nicht mitesse, weil ich vegetarisch lebe, aber alle anderen, und das sei ihnen gegönnt. Aber das ist dann auch ethisch korrekt erlegtes Wild, und das ist eben halt in meinem Umfeld so. Aber ich kenne eben halt auch die anderen Jäger, und deswegen kriege ich auch langsam hier wirklich hektische Flecken, wenn ich darüber nachdenke, was diese Umfragen auch für Folgen haben, ne?
Wir müssen uns vor Augen führen, dass Jäger sehr traditionsbehaftet sind. Und dann müssen wir uns weiter klar machen, Jägertraditionen in Deutschland, die sind nicht sehr alt, die sind mal gerade 150 Jahre alt, weil Jagen war das Privileg des Adels. Dieses Adelsprivileg ist 1848 in der Paulskirche gefallen, und die Jagd des Bürgers, des wohlhabenden Landwirtes und so weiter, die hat erst mehr oder weniger zu Kaiserszeiten begonnen, ne? Und viele Menschen, das ist die gute alte Zeit, ne? Also Spätromantik, Gründerzeit, ne? Mhm. Jugendstil, da träumen sich viele Menschen gerne hin zurück. Mhm. Ja, und dieses, ja, auch dieser Kadavergehorsam in der Jägerschaft, der stammt aus dieser Zeit, ne? Das ist wirklich, ja, das ist deutsches Kaisertum, ne? Mhm. Und es gibt natürlich viele moderne Jäger, die davon weg wollen, die auch wissenschaftsbasiert vorgehen, die mir zum Beispiel nach dem zweiten Glas Arburgunder ganz klar sagen, selbstverständlich schieße ich bleifrei, so einen Schwachsinn, Bleimunition noch zu verwenden. Ne? Mhm. Das ist auch so, eine traditionelle Sache, die der Deutsche Jagdverband durchgesetzt hat. Es gibt technisch überhaupt keinen Grund, noch mit Blei zu schießen. Und wenn man weiß, dass 55.000 Greifvögel in Europa an Bleivergiftung elendig zugrunde gehen, weil die sich von dieser Tradition nicht verabschieden können, dann hast du weit jenseits des Wolfes ein anderes Beispiel dafür, dass da eine Menge Reform notwendig ist.
So, ne? So viel zum Thema Naturschutzverband. Aber wir bleiben auch gleich beim Thema Jäger, bei unserem nächsten Mythos, den wir hier ansprechen wollen heute. Und zwar geht es da um die sinkenden Jagdstrecken. Und da kam jetzt in den letzten Wochen, vor 2-3 Wochen oder so, eine Nachricht vom Landesjagdverband Brandenburg. Die Jäger in Brandenburg schlagen Alarm. Die Wildtierbestände sind im Sinkflug. Also ganz kurz, ne, wir verlinken natürlich all diese Sachen, die wir hier besprechen, ne, und natürlich auch dieses hier, diese Schlagzeile. Ich schlage mir die auch mal gerade auf, warte. Wildtierbestände im Sinkflug, so hier haben wir sie. Warnungen der Jägerschaft, ja, es werden traurige Realität. Die Jagdstrecke 24-25, so. Das ist ja in sich per se jetzt auch schon mal irgendwie ein einziges Märchen, ne?
Das kann jeder nachrechnen. Schau mal, ein durchschnittliches deutsches Wolfsrevier ist 250 Quadratkilometer groß. Das sind 25.000 Hektar. Wenn du dir die Jagdstrecken, die der Deutsche Jagdverband veröffentlicht, anschaust, schaust dir die Fläche an, auf der diese Tiere leben. Also Wald und Freifläche. Dann kannst du ausrechnen, welche Anzahl Tiere die Jäger in einem durchschnittlichen deutschen Jagdrevier 25.000 Hektar erlegen. Und dann kannst du relativ leicht ausrechnen, was diese 8 bis 12 Wölfchen, die da leben, pro Jahr fressen können, maximal, ne? Nicht den Bauch vollschlagen. Und dann kommst du sehr schnell zu einem Ergebnis, dass die maximal 10% dessen fressen können, was die Jäger da erlegen. Durchschnittlich erlegen.
Ja.
Tatsächlich wird es weniger sein, weil die holen sich natürlich auch andere Tiere und nicht nur Schalenwild. Die reißen auch schon mal einen Fuchs oder einen Waschbären und ernähren sich auch von relativ viel Fallwild. Ja, tote Rehe, die irgendwo in der Dickung gelegen haben, die der Jäger gar nicht findet. Und die sind auch an Straßen unterwegs und holen sich Schalenwild, Rehe, Schweine, Hirsche, die entweder ein Zuchttod gefahren hat an der Bahnstrecke oder ein großer LKW, der das gar nicht gemerkt hat. Die liegen dann am Straßengraben, der Wolf holt sie sich. Also durfte das vielleicht eher Richtung 5% gehen. Also das, was Jäger erlegen und das, was Wölfe maximal fressen können, verhält sich in etwa 1 zu 10. Was dabei nicht berücksichtigt ist, das ist das Durchbrechen von Infektionsketten. Also da, wo Wölfe sind, wird das Wild gesünder und reproduziert sich natürlich auch besser. Und das sind genau die Beobachtungen, die die Bundesförster auf Truppenübungsplätzen machen, dass der Wildbestand unter Wolfspräsenz zunimmt und nicht abnimmt.
Das ist
genau diese Funktion des Durchbrechens von Infektionsketten, die möglicherweise, ohne dass es je irgendjemand bemerkt hat, zum Beispiel in Brandenburg, dazu geführt hat, dass die afrikanische Schweinepest, vor der man vor 3 Jahren noch fürchterliche Angst hatte, jetzt irgendwie doch nicht so schlimm geworden ist.
Richtig. Und zudem kommt ja noch hinzu, dass die Jagdstrecke ja nichts darüber aussagt, wie viel Wild tatsächlich da ist. Sie bemängeln, dass die Jagdstrecken runtergehen. Aber die Jagdstrecke hängt von ganz anderen Parametern ab, vom Jagddruck, vom Wetter, von Störungen und vielen, vielen anderen Faktoren. Und der Wolf, der verändert ja nur das Verhalten des Wildes. Also es wird heimlicher, schwerer zu bejagen, die sind mehr in Bewegung, und stehen nicht mehr lange an einem Punkt rum und äsen sich da die Bäuche voll. Und das senkt die Strecke, aber nicht automatisch den Bestand. Denn es gibt einen Fakt, habe ich gelesen in einem Faktencheck, der bei Instagram geliefert wurde vom Büro Wildwett in Brandenburg zum Beispiel, ist die Schwarzwildstrecke deutlich gestiegen, von bald kein Wild mehr da, kann also, so wie es manche denen Wissenschaft ein Fremdwort ist, vermitteln wollen, keine Rede sein, stand da, bei diesem Faktencheck. Solche Behauptungen sind populistisch und nicht wissenschaftlich. Sie vereinfachen komplexe Zusammenhänge übrigens wie immer, und führen weg von einer sachlichen Diskussion. Also bitte solche Sachen nicht glauben. Da steht dann zum Beispiel auch drin in dieser Meldung vom Landesjagdverband Brandenburg, die Wolfspopulation ist außer Kontrolle geraten. Achtung, das ist wirklich jetzt vor wenigen Tagen, Wochen, 2 Wochen vielleicht gewesen, da haben die das gebracht. Die Wolfspopulation ist außer Kontrolle geraten. Wie kann man, überleg dir das mal, wie kann man das als Landesjagdverband so einen Unfug schreiben, wo wir die Zahlen kennen, die Monitoringzahlen, die sind noch frisch da, die sind noch warm quasi und die belegen ja genau was anderes, auch in Brandenburg, und die ist außer Kontrolle geraten. Populismus pur, sie wollten damit den Weg ebnen für dieses schäbige Bundesjagdgesetz, Die Jagdstreckenentwicklung geht zurück, aber das heißt nicht, dass wir weniger Wild haben, oder, Hanno?
Also zum einen habe ich hier in der Eifel Nachbarn als Jäger, die ganz klar sagen, der Wolf wird die Jagd wieder interessant machen, wir werden unsere Jagdtechniken ändern müssen. Das sind einfach Leute, die aus der Praxis kommen, die viel im Wald sind. Ein zweiter Aspekt, den ich irgendwie sehr wichtig finde, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Regulierung von Raubzeug, wie der Jäger das so schön ausdrückt, durchaus anders als Damann Tamke das behauptet, in der Kulturlandschaft hervorragend funktioniert. Und da gibt's ein wunderschönes Beispiel. Der kleine Bruder des Wolfes, der Fuchs, darf seit 10 Jahren in dem kleinen europäischen Land Luxemburg, was weiß Gott keine Wildnis mehr hat, nicht bejagt werden. Das war eine grüne Umweltministerin, die vor 10 Jahren hatten, die das eingeführt hat. Inzwischen hat es da auch einen Rechtstrend gegeben. Der neue Umweltminister in Luxemburg, Serge Wilmes heißt er, der hat in Nancy studiert, ist also eigentlich frankophon, aber spricht neben Letzeburgisch auch Deutsch. Der ist christlich-sozialer, und der hatte dann Jäger, jagende Journalisten von der Zeitschrift Die Pirsch zu Gast und hat denen erklärt, das ist jetzt hier alles ganz anders, wir unterstützen die Jagd und so weiter und so fort. Und dann kam die auf das Fuchsjagdverbot in Luxemburg und dann hat gesagt, da werden wir nichts dran ändern. Das hat sich bewährt. Das haben die nicht gerne gehört. Aber er hat dann einfach erklärt, wissen Sie, bevor wir die Füchse in Ruhe gelassen haben, hatten 30% aller Füchse den Fuchsband. Boom, jetzt sind es noch 10%. Die Füchse haben abgenommen. Das Niederwild hat nicht abgenommen. Alles das, was man uns vorausgesagt hat, ist nicht eingetreten. Wir lassen die weiterhin in Ruhe. Und der Artikel in Die Pirsch endete dann mit dem Satz, man hätte da wohl noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Also du siehst ganz klar, das Selbstregulieren von Beutegreifern funktioniert auch in der Kulturlandschaft, anders als Damann Tamke das behauptet.
Ja, das hören die nur nicht gern.
Also für mich ist die Jagd dann legitim, wenn du einen Rehrücken oder eine Wildschweinkeule haben möchtest. Und alles andere ist Unfug. Mhm. Alles andere ist Traditionalismus und im Zweifelsfall Ballerspiele im Wald. Anders kann man es nicht ausdrücken. In Deutschland ist es legitim, Fleisch zu essen. Demzufolge ist es auch legitim, ein Tier zu töten, wenn du es aufessen willst.
Ja.
Aber andere vernünftige Gründe, ein Tier zu töten, wäre, wenn es sich massiv schädigt oder wenn es sich bedroht oder sowas in der Art. Ne? Mhm. Und Füchse werden geschossen mit der Maßgabe, man müsste das Niederwild schützen. Das ist mehrfach wissenschaftlich widerlegt. Ja, und dass man die regulieren muss, weil sie sonst überhand nehmen, ist auch dummes Zeug. Das hat Luxemburg bewiesen. Ja, gibt eigentlich, und Fuchsfels braucht auch kein Mensch mehr. Kein Mensch isst Füchse. Ach. Das gleiche gilt für Wölfe.
Und das Fell brauchen wir auch nicht. Wölfe. Nein.
Und das Fell gibt wunderschöne Funktionskleidung heutzutage. Ne? Das hat die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht jetzt gerade festgestellt, dass eine Wolfsbejagung, wie das Bundesjagdrecht das vorsieht, in dieser Form auf jeden Fall ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist.
Auch noch, klar.
Wenn dieses Ding durchläuft, ne, dann wir werden hier wahrscheinlich nicht den juristischen Rahmen finden, um gegen ein vom Bundestag beschlossenes Bundesgesetz zu klagen. Aber wenn das Anwendung findet und wenn es umgesetzt wird, und dann kann man dagegen klagen, wenn es nach Überzeugung von recht qualifizierten Juristen gegen anderes deutsches Recht verstößt. Und das ist ja Gott sei Dank der Punkt bei diesem neuen, also bei diesem Entwurf von Alois Rainer, ne? Das ist handwerklich sowas von katastrophal, was der da gemacht hat. Also juristisch einfach handwerklich katastrophal, ne? Der verstößt an gefühlten 27 Stellen gegen die FFH-Richtlinie und mindestens an einer Stelle gegen das bundesdeutsche Grundgesetz, gegen Artikel 80 Absatz 1 Satz 2, ne? Da ist was passiert, Sabine, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Da haben sich tatsächlich dann wirklich die großen Tierschutzverbände und Naturschutzverbände, als da sind BUND, NABU, Deutscher Tierschutzbund, WWF, zusammen mit der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe zusammengetan. Das zweite Mal, das erste Mal bei dem Film von Sebastian Körner und jetzt zum zweiten Mal, um ein Rechtsgutachten zu diesem Referentenentwurf zu erstellen. Ne? Und da kommt man wirklich zu dem Punkt, dass diese ganze Geschichte tatsächlich demokratiefeindlich ist, wie du schon sagtest. Ne?
Das ist so. Ja, ist es. Absolut. Ne? Also, wie gesagt, das bleibt spannend. Noch ist es nicht verabschiedet. Die Weichen sind zwar gestellt, aber warten wir doch mal ab. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt irgendwie so sehenden Auges so jetzt durchwinken wird. Da wird es sicherlich noch Korrekturen geben. Aber das wird uns erst im neuen Jahr beschäftigen. Das sind jetzt alles so Hypothesen, die wir hier noch aufstellen können, wo man da noch einlenken kann und muss und sollte. Momentan wird's, denke ich mal, wenn Familien über den Wolf sprechen, wovon ich ausgehe, weil der Wolf ist ja momentan ein richtig großes Thema geworden, wird es eben halt um dieses Thema gehen. Und da werden dann viele Opas und alte Onkels ins Feld führen. Ja, Schweden und Frankreich machen es doch vor. Wölfe gehören ins Jagdrecht.
Wenn du dir anguckst, wie hoch der Prozentsatz der Jäger an der Gesamtbevölkerung in Schweden ist, der ist um x-faches höher als in Deutschland. In Schweden geht gefühlt jeder Fünfte zur Jagd oder so. In Deutschland ist das ganz anders. Ja, und in Frankreich läuft die Sache nochmal anders ab. Frankreich hat tatsächlich den größten Anteil, also die größte Zahl an Jägern. Ich habe 1,3 Millionen, also 2,5 mal so viel wie in Deutschland. Aber in Frankreich wird die Wolfsjagd von Berufsjägern durchgeführt. Ja, also das läuft ganz anders ab. Das ist keine Sache der Hobbyjäger. Ne? Die haben da zwar einen enormen Einfluss, aber Wölfe schießen dürfen die trotzdem nicht. Ne? Mhm. Also man muss da im europäischen Vergleich ziemlich gründlich gucken. Und das, was in Schweden und in Frankreich läuft, dagegen laufen auch Vertragsverletzungsverfahren auf EU-Ebene. Das ist kein Maßstab für Deutschland.
Also gerade, gerade Schweden, da gibt es ja schon eine genetische Verarmung bei den Wölfen. Und diese zusätzliche Bejagung, die ist natürlich für die Population dramatisch. Dazu verlinken wir auch einen Beitrag vom NABU, wo nochmal über die Wölfe in den nordischen Ländern geschrieben steht, dass es da um die Wölfe nämlich sehr, sehr schlecht bestellt ist. Ja, und in Frankreich gibt es pro Wolf mehr tote Weidetiere als bei uns.
Ne? Viel mehr.
Ja, obwohl da die Wölfe bejagt werden.
Ja, schau mal, wir haben ja Weihnachten, wir sollten positiv daran gehen. Und jetzt haben wir mal ich habe da so eine Geschichte, die wunderbar unter den Weihnachtsbaum passt, wenn Onkel Willibald da wieder die Flinte am Polieren ist, weil er sich demnächst den Wolf bejagen sieht. Das kommt gerade relativ frisch aus der Schweiz, wo ja mit Wölfen auch sehr rüde umgegangen wird, wo die abgeknallt werden wie die Karnickel, hat man den Eindruck. Aber die Forstleute der Kantonsverwaltung St. Gallen haben festgestellt, dass der Bannwald im Sarganserland bedroht ist durch sehr starken Wildverbiss. Und da, wo im Bannwald Wölfe unterwegs sind, da geht tatsächlich der Schalenwildbestand relativ stark zurück. Nicht, weil die Wölfe so viele davon fressen, sondern weil die in die Hochgebirgstäler drängen. Und das rettet mehr oder weniger den Bannwald. Mhm. Dazu muss man wissen, der Bannwald ist nicht irgendwie so ein putziges Landschaftselement in den Alpen, wo sich die Touristen darüber freuen, sondern der Bannwald hat eine ähnliche Funktion wie der Deich an der Nordseeküste. Ja, wenn der Berg nicht mehr nur ruft wie zu Louis Trenkers Zeiten, sondern selber kommt in Form von Gerölllawinen im Sommer, nach Starkregenereignissen, die immer häufiger werden durch den Klimawandel, oder Schneelawinen im Winter, dann ist der Bannwald die letzte Rettung der darunterliegenden Dörfer. Mhm. Ja, und die Schweizer, also die Kantonsforstleute des Kantons St. Gallen haben darüber eine Stellungnahme geschrieben, die war übertitelt mit dem Satz, wenn die Jagd nicht hören will, weil den Schweizer Jägern abzugewöhnen, weiter auf Wölfe zu schießen, das fällt denen schwer. Aber das ist nur so ein ganz plastisches Beispiel, welch wichtige Funktion Wölfe haben.
Ja, klar.
Die schützen Dörfer vor Lawinen, indem sie halt verhindern, dass das Schalenwild den Bannwald kaputt macht.
Ja, ja, einer von vielen Punkten. Aber wir sollten ja noch mal ganz kurz auf Schweden zu sprechen kommen. Warum hat Deutschland mehr Wölfe als Schweden? Das wird auch mal ins Feld geführt, ne? Dazu kann man ganz klar sagen, in weiten Teilen von Schweden gibt es so gut wie keine Rehe, Hirsche und Wildschweine mehr. Ne? Und das ist eben halt der Punkt. Da gibt es zwar Rentiere, ne? Aber die werden wie Weidetiere gehalten. Deswegen ist dort ein ganz anderes Konfliktpotenzial, zum Beispiel in Schweden.
Also die schwedischen Naturverhältnisse kann man mit Deutschland überhaupt nicht vergleichen. Die haben, ich glaube, 3000 Bären, ne?
Ja, 3000 Bären haben die, ja.
Kannst du dir hier in Deutschland
3000 Bären vorstellen? Stell dir mal vor, wir hätten 3000 Bären, dann wäre hier aber die Hölle los.
Also Schweden ist mit Sicherheit in keiner Art und Weise ein Musterbeispiel für Deutschland. Hier herrschen völlig andere Verhältnisse. Ja, guck mal, selbst die Reviergröße eines Wolfsreviers ist in Deutschland mit rund 250 Quadratkilometern viel, viel kleiner als im Yellowstone. Mhm. Nein, der Yellowstone ist 6000 Quadratkilometer groß und hat um die 100 Wölfe. Das heißt, ein Wolfsrevier muss da so ungefähr 600 Quadratkilometer groß sein. Hier ist viel kleiner. Das hängt mit der hohen Wilddichte zusammen,
die
im Yellowstone nicht haben. Hier gibt es sie. Mhm. Ja, warum die Wilddichte so hoch ist, darüber wird immer viel diskutiert. Das wäre die moderne Landwirtschaft und was soll, der Klimawandel wird angeführt. Ganz sicher ist eins, die enorm hohe Wilddichte bedroht den Umbau unseres Ökosystems Wald zu einem klimaresilienten Wald, ne? Und dabei brauchen wir die Wölfe unbedingt als Helfer, ne?
Allerdings. Wir kommen zum nächsten Punkt und da geht es um die Wolfsdichte. Auch ein gern und oft bedientes Narrativ. Deutschland hat die größte Wolfsdichte der Welt.
Ja. Weißt du, dazu fällt mir dann einfach nur ein, guck mal nochmal nach Italien. Ja, Kontinentalitalien, also ohne die Inseln Sizilien und Sardinien, ist 250.000 Quadratkilometer groß. Deutschland ist 80.000 Quadratkilometer größer, also ein Drittel. Ja, und die Italiener haben 3.300 Wölfe. Wir haben vielleicht 2.000. Also die Leute, die behaupten, Deutschland hat die höchste Wolfsdichte der Welt, für die gehört Italien nicht zur Welt. Das finde ich dann außerordentlich bedauerlich. Also wenn jetzt Hupsi Aiwanger, der solche Dinge behauptet, zu seinem Lieblingsitaliener in München-Schwabing essen geht und bestellt dann Linguini, Pesto alla Genovese, ja, dann ist er bei einem Außerirdischen zu Gast.
Also von ihm stammt ja der Spruch, Deutschland hat weltweit die höchste Wolfsdichte.
Ja, dann gucken wir uns dann vielleicht noch Rumänien an. Also es gibt x Beispiele. Auch Spanien hat wesentlich mehr Wölfe als wir.
Also
auf einer relativ kleinen Fläche, weil im weiten Teil Spaniens, noch größere Teile Spaniens prozentual als Deutschland, sind von Wölfen nicht besiedelt. Also das ist alles Quatsch.
Also wir können das mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr zum Mitschreiben jetzt bitte, was ihr erwidert, wenn Onkel, Tante oder wer auch immer oder Opa sowas sagt. In politischen Debatten wird dieser Spruch immer wieder behauptet, ne? Also es wird immer gesagt, jedes einzelne deutsche Bundesland oder Deutschland insgesamt hätten die höchste Wolfsdichte der Welt. Solche Aussagen sind Schätzungen oder Zuspitzungen und lassen sich mit allen verfügbaren globalen Daten nicht sauber belegen. Also wenn so jemand zu euch kommt, dann sagt, belegt mir das mal. Gib mir mal die Zahlen, die du da zugrunde legst, ne? Diese Diskussionen und diese Narrative sagen mehr über die politische Debatte als über eine robuste weltweite Rangfolge auf, denn diese Rangfolge gibt es nicht.
Also wir müssen einfach nur nach Bella Italia gucken. Und was sicherlich zutreffend ist, die Wolfsdichte in Deutschland ist definitiv wesentlich höher als im Yellowstone. Aber das hängt mit der Wilddichte zusammen. Und warum die Wilddichte an Pflanzenfressern in Deutschland so hoch ist, darüber wird wild diskutiert. Aber das ist die Ursache für eine vergleichsweise hohe Wolfsdichte in Deutschland. Das Nahrungsangebot ist so gewaltig. Ja. Ja, und da haben die Wölfe jetzt, da können die nichts für, oder?
Nein.
Die haben nicht dafür gesorgt, dass so viele Rehe da sind oder so viele Hirsche und so viele Wildschweine. Aber die bedienen sich da. Ne?
Na klar.
Allerdings nicht so, dass sie nennenswert Einfluss auf die Anzahl nehmen könnten. Ne?
Naja, gut, wenn man sie jetzt lassen würde.
Also das ist einfach ja wildbiologisch erwiesen, dass eine Regulierung niemals so, wie uns Helmut Dammann-Tamke das verkaufen will, von oben nach unten erfolgt. Wir müssen als Krone der Schöpfung regulieren. Reguliert wird immer von unten nach oben. Mhm. Ja? Also die Anzahl der Pflanzen auf diesem Planeten ist abhängig vom Bodenleben, von den Bodenmikroben. Die Anzahl der Pflanzenfresser ist abhängig von der Anzahl der Pflanzen logischerweise. Und die Anzahl der Raubtiere ist abhängig von der Anzahl der Pflanzenfresser. Ja. Also das ist eine Geschichte, die sich von unten nach oben reguliert. Und Spitzenprädatoren, ne, wie zum Beispiel der Wolf, die üben Funktionen aus, die man in der Wildbiologie gerne als trophische Kaskaden bezeichnet. Also trophisch heißt, das geht von oben nach unten, und Kaskaden heißt, das geht im Zweifelsfall über mehrere Stufen. Der Fleischfresser nimmt Einfluss auf das Verhalten, nicht auf die Anzahl, aber auf das Verhalten von Pflanzenfressern. Und da sich die Pflanzenfresser dann anders verhalten, verändert sich wahrscheinlich auch die Situation der Pflanzen, die befressen werden. Mhm. Das ist eine klassische trophische Kaskade. Und das, was Wölfe in Deutschland bewirken, was als ganz wichtige Funktion der Wölfe angesehen werden muss, die halten Wild in Bewegung. Und dadurch sinkt ganz massiv der Wildverbiss an kleinen Pflanzen. Das ist eine ganz klassische trophische Kaskade. Mhm. Aber das ist keine rein quantitative Geschichte. Wir müssen uns davon verabschieden, Ökosysteme so rein quantitativ zu betrachten. Ne? Wer reguliert was? Ich finde das auch eine schöne Geschichte zu Weihnachten. Die Natur ist nicht ein Fressen und gefressen werden. Die Natur ist einfach sehr, sehr häufig ein Zusammenwirken von bestimmten Effekten. Und selbst unter Tieren verschiedener Arten hast du viel mehr Kooperation, als dass sie sich gegenseitig auffressen. Ja? Wenn du, stell dir mal vor, ein Wolfsrudel irgendwo in Brandenburg reißt einen alten, betagten, schon sehr kranken Rehbock. Ja? Dann nehmen diese Wölfe ein Leben, nämlich diesen alten Rehbock, der sonst qualvoll in der Dickung irgendwo vor sich hingestorben wäre. Ne? Jetzt wird der aber nachgenutzt, nicht nur von den Wölfen, die dann vielleicht Junge bekommen, sondern vielleicht noch von einer Fuchsfähe, die vier Welpen im Bauch hat, ne, die dann auf die Art und Weise geboren werden können. Und die Pflanzensäfte sickern in den Boden, jede Menge Bodenmikroben werden also von dem Kadaver ernährt. Ja, und wie gesagt, jede Menge Aasfresser, ne, also die Wölfe nehmen ein Leben und schaffen dadurch jede Menge neues Leben. Ne? So funktioniert Natur. Das ist nicht einfach gefressen werden, sondern fressen oder gefressen werden, sondern das ist vor allem Leben geben. Mhm. Und da sind Wölfe, obwohl sie natürlich auch Leben nehmen, weil sie leben müssen, weil sie fressen müssen, mit dran beteiligt. Mhm. Ne?
Absolut. Also besser kann man das, glaube ich, nicht erklären, als du das jetzt getan hast. Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Kommen wir zu den Wölfen, die angeblich ihre, in Anführungsstrichen, Scheu verlieren. Da gibt es dann so große Experten, die dann behaupten, das kriegen wir hin, wenn wir die erstmal bejagen, dann ziehen die sich zurück und kommen nicht mehr in die Nähe der menschlichen Siedlungen. Ein wirklich oft bedientes Narrativ, und das müssen wir jetzt auch ganz kurz einordnen.
Ach, weißt du, ich gehe da relativ gelassen dran. Also das Thema Wölfe gehen durch menschliche Siedlungen. Ja, Jungwölfe machen sowas. Und die machen das seit 50.000 Jahren. Also noch lange bevor die Menschen sesshaft wurden, zogen irgendwie Wölfe mindestens in die Nähe von Lagern irgendwelcher Jägergruppen, ne? Also Steinzeitjägern. Wenn das anders wäre, dann hätten wir keine Hunde. Ja? Also wenn junge Wölfe aus Neugierde sich nicht den Menschen nähern würden gelegentlich, hätten wir keine Hunde. Ja, und ansonsten kannst du eigentlich nur auf die NINA-Studie verweisen. Unfälle mit Wölfen, die sind praktisch statistisch irrelevant. Mhm. Wir haben auf der ganzen Welt etwa 1 Milliarde wilder Hunde. Mhm. Die töten tatsächlich um die 50.000 Menschen jedes Jahr. Mhm. Es gibt da Statistiken über Wildunfälle zwischen Menschen und Tieren. Ne? Mhm. Da kommt der Wolf nicht drin vor, weil das völlig irrelevant ist. Ne? Mhm. Und Leute wie Kurt Kotterschall zum Beispiel, die sagen ganz klar, der Wolf ist spätestens seit dem Neolithikum, also seit der Jungsteinzeit, als die Menschen einigermaßen sesshaft wurden und dann halt Vieh hielten, auf Scheu hat von den Menschen selektiert worden. Das sind immerhin so um die 8000 Jahre. Und wenn man 8000 Jahre lang eine Art darauf selektiert hat, halt die Abstand zu Menschen oder nicht, dann verliert sich das nicht in ein, zwei Generationen. Also das ist absolut lachhaft. Ja, und selbst wenn Wölfe den Menschen nahe kommen, ne, dann muss man einfach immer sehen, was passiert denn da? Die haben genug zu fressen, die sind nicht in Not. Eine andere Situation ist das gewesen im 18. und im 19. Jahrhundert. Mhm. Also diese Angst vor Wölfen, die bei uns so ganz unterschwellig noch aus Grimms Märchen, von den Grimms Märchen her stammen, ne? Da muss man einfach mal näher hingucken. Ja, im 18. Jahrhundert, da gab es die großen Kriege, ne, erst der 30-jährige Krieg, noch im 17. und dann die Erbfolgekriege, die napoleonischen Kriege. Was wurde da gemacht? Da wurden gigantische Flotten gebaut, die wurden alle aus Holz gebaut, da wurden riesige Wälder kahl geschlagen. Demzufolge wurde das Wild spärlicher, ne? Also der Adel hatte einfach Probleme, sein Wildbrett auf den Tisch zu kriegen, weil es immer weniger Wälder, immer weniger Rehe, immer weniger Hirsche gab. Und die Wölfe, die dem Adel mehr oder weniger da immer mehr Konkurrenz machten, die kamen auch in Not. Mhm. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass aus dieser Zeit, also vor allem im 18. und dann auch im beginnenden 19. Jahrhundert, ein enormes Konfliktpotenzial zwischen Menschen und Wölfen bestanden hat. Die Menschen waren in Not, die Bauern waren ausgeblutet durch diese gewaltigen Kriege, ja, und die Wölfe hatten kaum noch Lebensraum und kaum noch Nahrung. Und da sind bestimmt tragische Dinge passiert. Ja, klar,
auf den Schlachtfeldern aber auch, ne? Da wurden auch Menschen gefressen, tote Menschen, ne? Klar, das und ist belegt.
Da kommt die heute noch vorhandene Urangst, da kommt die Geschichte von den sieben Geißlein her. Mhm. Ja, die Gebrüder Grimm haben nichts anderes aufgeschrieben als das, was ihre Auftraggeber, und das waren im Zweifelsfall Adelige, was die lesen wollten. Okay. Ne? Die wollten die Bauern auf die Wölfe hetzen, weil der Herr Graf wollte bitteschön seinen Rehrücken auf dem Tisch am Sonntags. Ne? Und das spielt eine Rolle. Und ich bin ganz sicher, dass vor allem also in der kleinen Eiszeit, also vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gegen Ende der Napoleonischen Kriege, dass da fürchterliche Dinge passiert sind zwischen Wölfen und Menschen. Auf beiden Seiten herrschte eine fürchterliche Not, ne? Mhm. Und daher kommt vieles. Aber wir müssen es doch bitte darüber im Klaren sein, dass die Verhältnisse heute vollkommen anders sind.
Absolut.
Ja, die finden einen gedeckten Tisch vor und dass Jungwölfe mal neugierig sind und gucken mal. Ja. Das ist so. Aber das geht eigentlich alles auf diesen Kanadier zurück, auf diesen Professor Valerius Geist. Ja. Ne? Der hat so eine Skala entwickelt, ne, die sieben Skalen der
die Eskalationsstufen waren das.
Ja, das ist längst wissenschaftlich widerlegt, dass das vollkommener Unfug ist. Und ich meine, guck doch vielleicht mal in die Lausitz. In der Lausitz haben wir seit 25 Jahren Wölfe und es gibt immer noch Waldkindergärten. Punkt, Ende. Ja.
Also wir können zusammenfassen, ausgewachsene Wölfe gehen dem Menschen in der Regel aus dem Weg, es sei denn, sie wurden angefüttert und haben so positive Erfahrungen mit Menschen gemacht. Warum jetzt zum Beispiel Wölfe sich anders vom Menschen entfernen als Rehe, ist auch ganz leicht zu erklären. Das Reh ist ein Fluchttier und der Wolf, wenn der einen Menschen sieht, dann kann er das erstmal nicht einschätzen und überlegt, wer ist das, was will der von mir und ist das vielleicht spannend? Gerade bei jungen Wölfen ist das ja so der Fall. Und man muss auch sagen, dass zum Beispiel Menschen in und auf Fahrzeugen, zum Beispiel auf Treckern, werden von Wölfen nicht als Menschen wahrgenommen. Das gleiche gilt für Menschen auf Pferden. Hanno, dazu kannst du auch was sagen. Also Menschen, also Reiter, ne? Die werden ja von Wölfen...
Erlebe ich seit 30 Jahren.
Genau,
das Lustige an der Sache ist, Wild reagiert in der Regel auf Witterung, also auf Nase. Ja, und wenn die mich riechen, dann wissen die ganz genau, der Kerl isst Fleisch. Inzwischen bei mir sehr selten, aber ein Ei oder so. Also ich werde in jedem Fall als Prädator von der Witterung her erkannt. Mhm. Und wenn ich auf dem Pferd sitze, dann tue ich zwar auch was, aber das Pferd tut mehr. Das heißt, das Pferd als Pflanzenfresser wird von der Witterung eher wahrgenommen. Deshalb sehe ich vom Pferd aus viel mehr Wild, als wenn ich auf eigenen Füßen da langlaufe. Ja. Das ist, und die Wahrnehmung ist eine andere. Ne? Irgendwann gucken die hin und sagen, oh, der hat aber komische Augen. Die haben vier Augen, das Lebewesen, was da kommt. Ne? Mhm. Weißt du, was mir wichtig ist? Wenn wir tatsächlich dieses Bundesjagdgesetz umsetzen, ne? dann wird in Rudelstrukturen hineingeballert, ne? Und dann hast du durchgeknallte Wölfe. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass dann wegen der großen Konkurrenz unter der Jägerschaft, ne, jeder will einen Wolf erwischen und es gibt leider nur so wenige, dann wird auch angefüttert, dann wird auch habituiert.
Wird doch jetzt schon gemacht.
Ja, natürlich wird das jetzt gemacht, aber illegal. Und wenn es legal gemacht wird, dann wird es noch viel, viel häufiger gemacht. Ja. Und was die Jägerschaft dann bewirkt, also die Trophäen- und Gesellschaftsjäger wohlgemerkt, nicht die echten Jäger, ja, was sie dann bewirken, ist im Grunde genommen eine Zunahme der im Prinzip schon sehr geringen Gefährlichkeit der Wölfe. Also Wölfe sind tatsächlich, wenn sie in Ruhe gelassen werden, vollkommen harmlos. Wenn man in die Rudelstrukturen reinschießt und füttert sie an, dann wären sie im Prinzip etwas gefährlicher. Hm. Also die Jäger machen eigentlich das Gegenteil von dem, was sie uns versprechen. Mhm. Die machen die Wölfe nicht wieder scheu, sondern sie machen sie eigentlich erst richtig gefährlich. Oder nicht richtig gefährlich, aber ja, etwas gefährlicher, als sie eh nicht sind.
Hanno, lass uns trotzdem noch mal ganz kurz auf die Kinder zu sprechen kommen. Das ist immer ein empfindliches Thema, so, ne? Waldkindergärten, du kennst diese Bilder von Wölfen. Jetzt gerade am Wochenende wieder in Eichstätt hat Herr Aiwanger so schön ausgeschlachtet. Da laufen zwei Wölfe an so einem Kindergarten durch den Nebel vorbei und er will damit, er kommentiert das gar nicht groß, er wollte damit Panik schüren. Übrigens wunderbar, dass die Kommentarspalte geschlossen wurde. Die Kommentarfunktion unter dem Beitrag, weil sich da ganz, ganz viele Leute drüber aufgeregt haben, über diese Polemik, über diesen Populismus, ne, den er da wieder gezeigt hat. Also nochmal ganz kurz, Wölfe und Kinder. Man muss ein paar Sachen beachten, aber das kriegt man hin, oder?
Ja, guck mal, ich bin hier jeden Tag eine Stunde oder noch länger im Wald unterwegs, ne? Und das seit Jahrzehnten, ne? Mein Sohn, der ist inzwischen 44, aber vor über 30 Jahren hat der mir mal einen Riesenschreck versetzt, als er hier ins Haus kam und sagte, Papa, ich habe einen neuen Freund und er hat vier Beine. Und dann bin ich mit dem eine halbe Stunde hier in den Wald gelaufen, dann hat er mir eine Stelle gezeigt, wo er einen Keiler mit Gummibärchen angefüttert hat. Der ist ganz anders geworden, ne? Oh nein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Gefahr, dass du als Pilzesucher im Wald auf ein weitwund geschossenes Wildschwein stößt und dieses Wildschwein dich umbringt, die rennen dich um und beißen dir die Kehle durch, das ist passiert, ne? Hm. Die ist 100-mal größer, als das den Wolf was tut. Ja. Ja, und deshalb gibt's trotzdem immer mehr Wildschweine und deshalb kommt kein Mensch auf die Idee und sagt, wir müssen alle Wildschweine abknallen, weil die sind potenziell gefährlich. Aber Gefahren hier im Wald, die drohen dir wirklich von weitwund geschossenen Wildschweinen. Also da, wo der Jäger irgendwie zu viel Jägermeister getrunken hat und nicht richtig getroffen hat und das Tier irrt 48 Stunden leidend durch die Dickungen und du suchst da gerade Pilze und begegnest dem, frohe Ostern. So schnell kannst du nicht laufen. Die wären 50 km/h schnell. Ja. Selbst wenn die nur mittelprächtig verletzt sind, können die kurz nochmal mit ganz viel Adrenalin so einen Spurt hinlegen. Der kann tödlich enden. Ja. Mit Wölfen ist die Wahrscheinlichkeit äußerst gering. Ja. Ja, man weiß wirklich ganz konkret, dass die im ausgehenden 18. Jahrhundert, als der Adel halt eben einen Rochus auf Wölfe hatte, ne, weil das Wild immer weniger wurde, da hat man Bauernkinder in Wolfsbauten geschickt, die kamen da irgendwie noch rein, weil die halt klein waren, damit die den Wolfsfähen die Welpen weggenommen haben und die haben sie sich wegnehmen lassen. Hm. Das waren arme Bauernkinder, ne? Und wenn die dann erfolgreich waren und brachten dem Landesherrn einen Sack mit 6 totgeschlagenen Wolfswelpen, dann haben die einen Sack Weizen dafür bekommen, ne? Also so viel zum Thema Kinder und Wölfe. Man muss das auch vielleicht ein kleines bisschen mal historisch betrachten.
Mhm. Und aus Erfahrung lernen und schauen eben halt, wie ist es dann in den letzten 25 Jahren gelaufen mit Kindern und Wölfen? Und da gibt es ja in Deutschland gar
guck
keine.
Guck dir die Lausitz, ne? Genau. Ostsachsen ist kein extraterrestrisches Territorium, sondern da kannst du Leute fragen, die seit 25 Jahren mit Wölfen Erfahrung haben und mit Waldkindergärten. Mhm. Und wenn 25 Jahre lang in Sachsen nichts passiert ist, dann ist das wohl ein Ammenmärchen, was uns da auf erzählt wird. Ne? Aber das sind halt so Urängste, die da da denkt jeder an den Wolf und die sieben Geister und Rotkäppchen. Ja. Und dass es diese Märchen gibt, hat eine Berechtigung. Aber die Verhältnisse haben sich seitdem kolossal geändert.
Das stimmt.
Und selbst damals, wie gesagt, also das Beispiel mit den Bauernkindern, die Wolfswelpen aus dem Wolfsbau geholt haben, ja, da zeigt eigentlich, dass eine Wolfsfee, die ansonsten alles tut, ihre Jungen durchzubringen, trotzdem keinen Menschen angreift, um ihre Welpen zu verteidigen. Das ist auch in anderen Zusammenhängen nachgewiesen, ne?
Dann sind wir beim nächsten Mythos. Herdenschutzzäune stellen die ganze Landschaft zu und behindern und töten andere Wildtiere.
Tja, da erwähne ich wieder meinen Kronzeugen Peter Schütte, Das ist ein Nabu-Mann aus Niedersachsen, der ein sehr, sehr umfangreiches Herdenschutzprojekt da betreut, der hervorragende Zäune baut. Und der hat an seinen Zäunen Infrarotkameras die ganze Nacht laufen lassen und hat da auf diesen Infrarotfilmen sehr deutlich gezeigt, wie wild mit diesen Wolfsschutzzäunen umgeht. Und da siehst du dann einen Hirsch, der da relativ locker drüber springt. Dann siehst du einen Rehbock, der springt da durch. Der springt praktisch durch den Litzenzaun durch. Das kann er auch, weil im Sprung hat er keinen Bodenkontakt und damit schließt sich kein Stromkreis. Das heißt, das tut ihm nicht weh. Der flutscht da einfach durch. Und dann siehst du den Igel und den Dachs, ja, und die Erdkröte und was nicht noch alles. Die passen da alle drunter durch. Es gibt tatsächlich ein Tier, was da nicht reinkommt in die Weide, ne? Aber das wollen Weidetierhalter auch nicht so gern auf der Weide haben. Und das ist das Wildschwein. Wenn du siehst, wie Wildschweine eine ganze Rotte in einer Nacht 2 Hektar umgraben, die du dann nicht mehr beweiden kannst, dann möchtest du die wirklich nicht auf der Weide haben.
Die trampeln doch die Netzzäune manchmal um, ne? Habe ich schon gesehen.
Kann auch passieren, das machen sie aber vor allem dann, wenn kein Strom drauf ist. Sie sind nicht so doof. Schweine sind sehr klug, Hausschweine, aber auch Wildschweine. Und dass die mit dem Rüssel schon mal gucken, ist da Saft drauf oder nicht. Und wenn kein Saft drauf ist, dann machen wir Tabula Rasa damit, dann machen wir Kleinholz. Mhm. Also das ist eindeutig nachgewiesen, dass diese Landschaftszerschneidung durch Herdenschutzzäune, dass das vollkommener Blödsinn ist. Und außerdem, ich meine, die Schäfereien verwenden seit Jahrzehnten, auch lange bevor der Wolf in Westdeutschland zum Beispiel wieder ankam, verwenden die Netzzäune. Mhm. Und die waren vor 30 Jahren, als sie noch nicht so wolfssicher waren, als sie keine stromführende Bodenlitze hatten, für Wild genauso ein Hindernis wie heute auch.
Ja, klar.
Da ist heute mehr Saft drauf und von der Stromführung her, von der abschreckenden Wirkung her, müssen die heute mehr bieten, um Wölfe abzuhalten. Aber geben tut sie schon sehr, sehr lange. Ne?
Dann kommen wir zum letzten Punkt. Immer wieder gern bedient das Narrativ, Wölfe zwingen Schäfereien zum Aufgeben.
Naja, da gibt's die Zahlen von den 3 Nabus um Schermbeck, wo die legendäre Gloria ihr Unwesen getrieben haben soll. Und die haben festgestellt, dass in der Zeit, wo Gloria da halt eben angeblich alle Herdenschutzmaßnahmen überwunden hat, die Anzahl der gehaltenen Schafe zugenommen hat. Und das hatte nichts mit Gloria zu tun. Das hatte auch eigentlich überhaupt nichts mit Wölfen zu tun. Das hing einfach damit zusammen, dass die Förderung der Landschaftspflege durch Schafe anders aufgestellt wurde, dass da mehr gezahlt wurde. Mhm. Und dementsprechend gab es auch mehr Schafhaltungen. Ne?
Ja.
Also diese Geschichte lässt sich an vielen Stellen Deutschlands definitiv widerlegen.
Aber es gibt ja sowieso auch große Probleme, strukturelle Probleme in der Schaf- und Ziegenhaltung. Das ist ja.
Ja, also wenn rund um Schermbeck die Schafhaltung zugenommen hat, hängt das einfach damit zusammen, dass die Landschaftspflege durch Schafe besser honoriert wurde. Also von der Schafhaltung, also nein, von der Produktion von Milch und Wolle kann kein Mensch leben. Das machen irgendwelche. Also meine Frau, die spinnt gerne, also die verspinnt Schafwolle zu einem Wollfaden und strickt dann damit. Die kriegt die Wolle geschenkt. Ja, die müssen zum Teil dafür bezahlen, dass die Schafe geschoren werden. Ne? Mhm. Und wenn du in Deutschland mit Schafen irgendwie Geld verdienen willst, dann musst du dir die Landschaftspflege durch die Schafe, die du betreibst, bezahlen lassen. Ne? Und das ist sehr hartes Brot. Also ich habe hier einen Wanderschäfer, der hier regelmäßig durchzieht. Wenn ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit der nach 2 Tagen umkoppeln muss, weil die Fläche leer ist, der ist nur am Ackern. Ja? Und also da musst du wirklich irgendwie... Ja.
Das hat alles nichts mit dem Wolf zu tun.
Nee.
Darauf will ich halt hinauf. Es wird immer wieder gesagt, die armen Schäfer. Und denen geht so schlecht durch die Wölfe. Nein, denen ging es schon vorher schlecht. Das ist tatsächlich eine...
Das ist der Import von Wolle und, genau, und Schafsfleisch aus Neuseeland.
Richtig.
Der den an den Karren fährt. Ne? Ja. Und die sind auch von allen missachtet worden. Das Beispiel habe ich ja schon genannt. Der Deutsche Bauernverband wollte mit Schäfern auch nichts zu tun haben. Also die Weidetierprämie, die die deutsche Regierung den Schäfern hätte zahlen können, nach EU-Recht haben die nie gekriegt, weil der Bauernverband dagegen war. Also auf Schäfer haben sie alle runtergekriegt.
Warum war der Bauernverband dagegen? Das verstehe ich nicht.
Ja, weil den Weizenbaronen und den Schweinemästern ein 0,5 Prozentpunkt an EU-Förderung gefehlt hätte. Ne? Also man gibt auch keinen 0,5 Prozentpunkt ab als sparsamer Großagrarier, sage ich jetzt mal. Das war der Grund. Anderen gibt's nicht. Die haben das mit Sicherheit anders begründet, so von wegen, nein, wir haben jetzt umgestellt auf Fläche und wir wollen keine Produktionsmengen fördern. Das ist ein Grundprinzip. Irgendeine blöde Begründung finden die immer, ne?
Ja.
Aber dass der Bauernverband Schäfer nicht mag oder negiert und die komplett ignoriert, das kann man an vielen Punkten nachweisen. Also Schäfer haben tatsächlich ein schweres Leben.
Ja.
Aber
sie müssen für so viel herhalten. Sie müssen dafür herhalten, dass die Jäger sagen, sie müssen die Schäfer beschützen. Ne? Der Bauernverband, der nicht wirklich Interesse an denen hat. Das ist schon ein schweres Los, ein hartes Los.
Also ich kann Schäfer verstehen, die bei diesem blöden Spiel mitspielen, bei diesem populistischen Spiel mitspielen, weil sie sich einfach sagen, ich habe so die Schnauze voll, ich mache bei jeder Sache mit, die mir so ein ganz kleines bisschen Gehör verschafft. Ne? Und wenn jetzt alle irgendwie die Schäfer als Argument gegen den Wolf heranziehen, dann kommt das vielen Schäfern irgendwo zu Pass, weil sie wurden halt eben jahrzehntelang ignoriert. Ne? Ein bisschen verstehen kann ich das schon,
ja.
Aber faktisch ist es Unfug. Der Wolf ist das kleinste Problem, was die Schäfer haben, ganz sicher.
Ja, und übrigens auch, was wir Menschen haben, das kleinste Problem, glaube ich, im Moment,
ja,
ist der Wolf.
Allerdings.
Hanno, dann würde ich sagen, lass uns in den Adventssonntag starten. Was machst du heute noch, außer Tiere füttern?
Mit dem Hund durch den Wald.
Okay.
Lass mich noch eine Geschichte erzählen. Ich glaube, dass wir von den Wölfen eine ganze Menge lernen können, was Familien nebenan betrifft, ne? Und da fällt mir immer dieser Wolfsschädel ein, der vor 30 Jahren oder so ähnlich, ich glaube von David Mack war das, in Alaska gefunden wurde. Den hat man näher untersucht und hat festgestellt, dieser Wolf hatte einen Unterkieferbruch überlebt. Der war gut verheilt. Ja, und das kann passieren, dass ein Wolf von einem Wapiti in die Fresse getreten wird und hat einen Unterkiefer gebrochen. Kann kein Fleisch mehr fressen, muss sterben, muss verhungern. Aber dieser Wolf hatte überlebt, weil augenscheinlich die Familienmitglieder dieses Wolfes ihn so gefüttert haben wie einen Welpen. Die haben Fleisch durchgekaut und dann wieder hervorgewürgt. So füttern Wolfsmütter und auch Väter und auch Geschwister ihre Jungen, die ganz frisch von Mamas Brust kommen. Ja, und dieser Wolf hat halt 6 Wochen lang, bis der Unterkieferbruch verheilt war, eben sozusagen Bio gehabt, das geschlürft. Ne? Jetzt kann man sagen, naja, in menschlichen Familien gibt es Leute, die jahrelang ihre Angehörigen pflegen oder Eltern von behinderten Kindern, die jahrzehntelang ihre Kinder pflegen und fördern und fordern und was weiß ich nicht alles. Aber tatsächlich ist schon so, dass die Wölfe in Sachen Familienleben eine ganze Menge mehr drauf haben als hier. Dagegen gibt es Wildbiologen, die beobachtet haben, wie so eine Wolfsfamilie zieht. Ja, und die älteren, nicht mehr ganz so fitten Tiere, die laufen immer in der Mitte. Mhm. Ja, die jungen und starken Tiere sind vorne und hinten, damit sie ihre Alten, die halt eben mit ihrer Erfahrung für die Familie sehr wichtig sind, schützen können gegen irgendwelche Angriffe, die von rechts oder links kommen. Ne? Und das sollten wir uns dann irgendwie so für Weihnachten vornehmen. Ne?
Ja.
Also liebe Kinder, gebt fein Acht, die ganzen Argumente, die wir jetzt pro Wolf euch hier vorgetischt haben, wenn ihr damit euren Onkel Willibald, der Flinte putzend unterm Weihnachtsbaum sitzt, bis zur Weißglut getrieben habt, dann hört irgendwann auf, weil sonst platzt das Familienfest. Und glaubt mir eins, in jedem Wolfsrudel gibt's einen Onkel Willibald. Und die Welpen vom aktuellen Jahrgang, die zanken den, aber die wissen genau, wann sie aufhören müssen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir diese Podcast-Folge. Lieber Hanno, ich danke dir von Herzen. Bei mir steht nämlich schon der Weihnachtsmann hier. Und ich muss jetzt ganz, ganz schnell losmarschieren. Es ist ja heute 4. Advent, wie gesagt. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, ihr Lieben. Bleibt friedlich und geht besonnen und hoffnungsfroh ins neue Jahr. Und das wünsche ich auch dir und deiner lieben Frau Hanno.
Frohes Fest auch von mir aus der Eifel.
Ciao, ciao.
Dann tschüss.
Ciao, ciao, ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.